Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen zur 54. Innovation Night hier im Competence Center Rheintal in Lustenau. Schön, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. Stellvertretend für alle anwesenden Entscheidungsträger begrüße ich an der Stelle namentlich den Präsidenten der Wirtschaftskammer Vorarlberg, Betriebsökonom Wilfried Hopfner. Ich bitte um einen Applaus. Schön, dass du da bist. Für diejenigen, die das erste Mal heute mit dabei sind, Innovation Night ist eine gemeinschaftlich getragene Veranstaltungsreihe der Prisma Unternehmensgruppe, der Fachhochschule Vorarlberg, der Vorarlberger Nachrichten, der Industriellen Vereinigung in Vorarlberg und der Vista, sprich der Wirtschaftsstandort Vorarlberg GmbH. Wir haben heute bereits die 54. Auflage der Innovation Night. Und es gibt 3 Innovation Nights pro Jahr. Dazu einen Ausfall über die Corona-Pandemie hinweg. Das heißt, das Ganze läuft schon ein Zeitl und ist ein Erfolgsformat. Zielsetzung der Veranstaltung ist es im Wesentlichen, Denkanstöße zu geben, auf der einen Seite, das Networking zu forcieren und eben Innovation möglichst aus einem gesamtheitlichen Blickfeld zu betrachten. Und das durchaus auch mit einem breiten Themenfokus. Und in diesem Sinne haben wir auch das Thema für den heutigen Abend gewählt, nämlich wie kauft, wohnt, investiert und wählt unsere Jugend. Es geht also heute um die Generation Z. Das sind jene, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind. Es geht um deren Wertesystem, Motivation, Mediennutzung und so weiter und so fort. Eine ganze Menge an Fragen treten da auf. Beispielsweise, wie kann ich Vertreterinnen der Generation Z für mein Unternehmen gewinnen? Es ist ja gefühlt heute so, dass sich mehr die Unternehmen beim Bewerber bewerben müssen. Stichwort Employer Branding. Der Fachkräftemangel leistet dem noch Vorschub, die Demografie auch. Welche Goodies braucht ein Unternehmen, um solche Leute für sich zu gewinnen? Thema Goodies. Was sind funktionierende Anreizsysteme in dieser Alterskohorte? Wie muss ein Team ausschauen? Wie gelingt es mir, Leute für ein Thema zu begeistern? Dauerhaft zu begeistern. Wie kann ich das völlige Innovationspotenzial dieser jungen, technologieaffinen Menschen in Teams bestmöglich ausschöpfen? Wie erreiche ich sie überhaupt, wenn ich sie bei mir beschäftigen möchte? Wo informiert sich die Generation Z? Fragen über Fragen. Über all diese Fragen steht uns heute Rüdiger Maas als Experte zur Verfügung und wird Antworten in allen Bereichen geben können. Um die Erwartungshaltung gleich einmal hochzuschrauben. Rüdiger Maas gilt als der bekannteste Generationenforscher im deutschsprachigen Raum. Er ist Gründer und Vorstand des Institutes für Generationenforschung in Augsburg. Arbeitsschwerpunkt ist das Generationenmanagement im beruflichen Umfeld, so wie ich das verstanden habe, also besonders interessant für uns da. Deshalb auch aus einer langen Publikationsliste ein Verweis auf ein Buch, nämlich Gen Z für Personaler und Führungskräfte. Gerade für die Zielgruppe, die heute hier mit dabei ist, sollte das von großem Interesse sein. Rüdiger Maas ist aus unzähligen Medienauftritten als Experte bekannt und geschätzt. Und eine beeindruckte Liste an Preisen und Auszeichnungen säumen seinen beruflichen Werdegang. Es ist tatsächlich so, wir hätten für dieses Thema heute keinen Berufeneren mehr finden können. Danke, dass du uns heute zur Verfügung stehst. In gewohnter Manier, nach dem Vortrag haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen, im Plenum zu diskutieren, bevor wir dann auch in den dritten Teil übergehen, in das Informelle, wo es dann mehr um das Networking geht. Ein Novum heute Abend, aus Authentizitätsgründen übernimmt die Moderation für den weiteren Abend meine Kollegin Sandra Kraxner-Holzer. Wink einmal. eine echte Gen-Z-Vertreterin. Sie kann dann gleich auch feststellen, ob das alles so stimmt, was mir erzählt hat. Danke, dass du uns unterstützt. Das war es fast schon von meiner Seite. Ich freue mich jetzt auf einen interessanten Abend und Rüdiger, ich darf dir deine Aussagen bitten.
Also, wenn wir dreiviertel Stunde hatten, wir so ein Zeichen geben. Nach 5 Minuten, genau. Genau, ich komme nämlich aus Augsburg. Puppenkiste, kennt die noch jemand? Die fing immer so an. Genau. Jetzt würde ich Sie bitten, einfach mal das zu lesen. In der Regel ist so, kennen ungefähr 30% der Menschen dieses Zitat. Also wenn ich jetzt mal reinfrage, wer kennt das und würde die Hand heben? Ja, dann sind es 20% hier. Okay, das ist ganz spannendes Zitat. Was sagt uns das eigentlich? Das sagt uns, dass Aristoteles anscheinend die gleiche Meinung gehabt hat. Wenn man mal weitergeht, dieses Zitat kommt vielleicht gar nicht von Aristoteles, sondern von einem Schriftsteller, der 2000 Jahre später was Ähnliches gesagt hat, Kenneth John Freeman, das war ein Autor, der sich sehr stark mit den Essays der Antike beschäftigt hat, der hat vermutlich das Gleiche gesagt. Jetzt haben wir ein Zitat, das 2000 Jahre nicht zuordnenbar ist. Das heißt, über 2000 Jahre oder wenn man will, zeitlos. Oder in anderen Worten, ist vielleicht ganz normal, dass ältere Menschen Jüngere nicht verstehen oder gar über Jüngere schimpfen. So, das scheint eine ganz normale anthropologische Konstante zu sein. Es gibt noch alte Schriften der Babylonier, da war das auch schon so. Eigentlich so alt wie die Menschheit, kann man sagen, dass man über Jüngere schimpft. Jetzt war Aristoteles ja kein Depp an der Stelle. Also, so, weil heute sind wir nämlich anders. Heute wollen wir die Jungen verstehen. Wir würden sowas gar nicht mehr sagen, das wäre gar nicht mehr zeitgemäß. Wir denken es vielleicht, aber in der Regel würden wir sagen, nee, man muss auch die Jüngeren verstehen. Nee, das ist Pauschalieren, wo funktioniert das nicht? Dann sind wir plötzlich anders. Das heißt also, jetzt ändern wir unseren Weg und wir ändern unseren Fokus und auch unsere Perspektive dadurch. Und das ändert extrem viel. Und ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Die Folgen daraus sind einige Vorurteile in die Richtung, einige Vorurteile in die andere Richtung. Ich fange mal an, dass Eltern heute in der Regel keine Eltern mehr sind. Eltern sind Supporter, beste Fans, Berater, Freunde, alles nur keine Eltern. Wir haben 680 Eltern befragt über das Erziehungsverhalten in der Dachregion und das Ganze auch nochmal in der deutschsprachigen Schweiz wiederholt. Und es war ganz spannend, da haben einige Eltern uns gesagt, ja, wenn meine Tochter ein Poesiealbum und der beste Freundin nicht Mama schreibt, dann habe ich ein Problem. Und das ist ganz spannend, weil das ein ganz krudes, eine ganz krude Idee ist von Freundschaft. Ein Freund zahlt ja nicht für alles, fährt mich nicht jeden Tag in die Schule, ist nicht für mein Zuhause verantwortlich, sondern ein Freund ist ja irgendwas auf Augenhöhe. Und genau das passiert. Und jetzt haben wir plötzlich drei Nova, die uns so gar nicht bewusst sind. Also das Erste ist, dass Eltern quasi den Weg verlassen haben, quasi Abgrenzungsobjekte zu sein oder auch wir Erwachsenen, wir nehmen die Jüngeren viel ernster. Das sieht man plötzlich an so Phänomenen wie Friday for Future, das hätten in den 80ern niemand ernst genommen. Heute sind wir da ein Stück anders und wir wundern uns dann plötzlich, dass wir die Jüngeren also selbstbewusst wahrnehmen, obwohl wir eigentlich unseren Blick verändert haben. Wir geben denen viel mehr Raum und Bühne und wundern uns dann, wie das wahrgenommen wird. Eigentlich müssten wir immer wieder uns hinterfragen. Das Zweite ist, das zweite Novum, wir haben eine Handyflächendeckung von 99,7%. Also eigentlich alle Jugendlichen haben ein Smartphone, mit dem sie mindestens 4 bis 12 Stunden auf Social Media aktiv sind. Während der Corona-Pandemie waren das in der Dachregion 70 Stunden. Das muss man sich vorstellen, 70 Stunden in der Woche. Etwa 95 Minuten TikTok pro Tag. Und das ist, glaube ich, jedem irgendwie so bekannt. Nur was das für eine Auswirkung hat, also für eine Mitsozialisation, ist eben dem wenigsten bekannt. Also heutige junge Menschen können sich ein Leben ohne Smartphone und Social Media nicht mehr vorstellen. So wie wir Eltern uns zum Beispiel eine Welt ohne Schrift oder Zahlen nicht mehr vorstellen können, da würde unsere Fantasie nicht ausreichen. So. Aber diese Mitsozialisation ist ganz spannend. Und zwar etwa 98% verdient zum Beispiel jetzt Instagram Geld über Weitergabe von Daten. Das ist einfach deren Geschäftsgebaren, ganz normal. Alles, was im Netz umsonst ist, da sind wir das Produkt. Das ist einfach so, ich glaube, das weiß jeder. Aber was das für Auswirkungen hat, berücksichtigen die wenigsten. Das heißt, wenn ich jetzt als junger Mensch, ich bin 15, 16 Jahre jung, poste was auf Instagram und das ist nicht sozial erwünscht, dann kriege ich ja sofort entweder einen Shitstorm oder keine Likes oder ich wäre relativ schnell sanktioniert an der Stelle. Das heißt, ich wäre, ohne dass es mir richtig bewusst ist, quasi mitsozialisiert, innerhalb des Mainstreams zu agieren, und zwar des Mainstreams, was innerhalb der Cyber-Community vorgegeben ist. Außerhalb findet bestimmte Punkte nicht mehr statt. Und das eben 70 Stunden in der Woche. Diese 95, wenn wir das mal nehmen, diese 95 Minuten TikTok, das wir es mal gehört haben, wenn ich der LGBTQ+-Community angehört, dick bin, behindert bin, da wird automatisch die Reichweite in der Dachregion runtergefahren. So, weil TikTok Shitstorm vermeiden will. Das ist erstmal nur ein Phänomen, das bei uns stattfindet. Das ist in anderen Ländern nicht der Fall. Da ist es sogar verboten. Aber bei uns eben nicht, weil wir teilweise gar nicht die Konzepte dahinter verstehen. Vor allem in Deutschland sind wir digital relativ weit hinten und können solche Dinge noch gar nicht in irgendeiner Form verorten. Das heißt aber in anderen Worten, alles, was wir ganz kräftig in der analogen Welt bekämpfen, Sexismus, Rassismus und so weiter, findet in der digitalen Welt extrem statt. Und da stört es irgendwie keinen. Es hat auch keinen gestört, dass während dem Lockdown die Influencer rumgechattet sind. Das war irgendwie, misst man damit zweierlei Maß. Und damit man das mal verstehen, jeder dritte junge Mensch mit 15 hat einen zweiten Instagram-Account, den die Eltern nicht kennen dürfen. Weil wenn ich mich mit dem Bikini zeige, einfach die Reichweite wieder um 30% hochfährt. Wenn man sagt, das ist sexistisch, nee, das ist die Freiheit und jeder kann ja posten, wie er will. Also das sind einfach andere Mechanismen und die haben eben eine Mitsozialisation und das müssen wir wissen. Und das dritte Novum, dass wir haben, die größte Kohorte, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg haben, die sogenannten Babyboomer, verlassen jetzt in doppelter Menge den Arbeitsplatz oder die Arbeitswelt und die kleinste Kohorte, die wir je hatten, betritt jetzt den Arbeitsplatz. Das wusste man in der Dachregion ungefähr seit 1970. Jetzt sind wir halt überrascht, dass es so ist, aber es ist, damit wir mal Verständnis dafür bekommen. Genau, das sind drei Dinge und diese drei Dinge fördern eine komplett andere Lebenswirklichkeit. Zum Beispiel nochmal zurück zu dem, dass die Erwachsenen quasi, die Jungen jetzt quasi so sehr bewundern. Dadurch verlassen sie zum Beispiel dieses Thema Vorbildsfunktion. Und jetzt werden plötzlich Dinge reininterpretiert in die Jugend, die gar nicht da sind. Wie zum Beispiel, dass junge Menschen digital affin sind, ein digitales Know-how haben oder digital fit sind. Von diesen 70 Stunden ist 80% passiver Konsum auf Social Media. Das heißt also liken und wischen, das ist so das Maximum an Tätigkeit. Aber da programmiert ja keiner, hinterfragt ja keiner die Algorithmen oder irgendwas. Das heißt, wenn jetzt die Unternehmen, wenn jetzt wahrscheinlich nicht einen hohen Anspruch also an IT-Superleistungen bekommen, ganz im Gegenteil. Tatsächlich berichten viele Unternehmer, dass da das Verständnis für die Programme, Anwendung, vor allem Office, eher sehr stark zum Wünschen übrig lässt. Und hier auch wieder, das ist die Interpretation der Älteren in die Jüngeren rein. Ich versuche das mal zu übersetzen. Ich habe als Kind gern Fernsehen geschaut, aber meine Eltern kamen nicht und sagen, wow, du bist technisch affin, du weißt, wie die Fernbedienung geht und schaust 4 Stunden am Tag irgendwie Fernsehen. So, da hat sich eben sehr stark sehr viel verändert, aber erstmal nur bei uns. Die Jungen sind ganz normal, psychologisch ganz normal, die passen sich einfach nur der Umgebung an. Ich wurde ganz kräftig vorgestellt und gehe ich jetzt da einfach mal weiter und möchte gerne mal auf die Vorurteile, die sich da alle so raus ergeben. Und zwar sind viele Dinge aus unserer Perspektive gar nicht mehr übersetzbar bezogen auf die Jungen. Jetzt haben wir ein Vorurteil, wir haben in der Dachregion über 4000 Menschen befragt, wie findest du eigentlich die Generation Z faul? Oder in dem Fall jetzt weniger leistungsfähig als die Eltern, aber man kann es übersetzen als faul. Und siehe da, nur 8% sagen, stimmt gar nicht. So, nur 8%, also über 90% sagen ja oder zumindest ja, aber. Oder nein, aber. So, wann waren wir uns mal so einig? Wie bei dem Thema, dass Junge faul sind. Also das ist tatsächlich, die Chance ist relativ hoch, wenn ich mit jemandem spreche, dass der gleichen Meinung ist, wenn ich sage, die Jüngeren sind faul. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Das war eine Stereotypenabfrage, die haben wir nochmal aufgegliedert nach Alter und siehe da, auch die Jüngeren sagen, wir sind faul. So. Ja, jetzt wird es ein bisschen schwieriger mit den Verurteilen. Also etwa 24% der Jüngeren sagen, nein, stimmt nicht, wir sind nicht faul, aber alle anderen sagen ja oder zumindest nein, aber. Wir haben gar nicht vorgegeben, ab wann man fleißig ist. Wir haben nicht gesagt, ab wann man nicht mehr faul ist. Das war so ein bisschen so der Kniff an dem Ganzen. Das heißt, das war gar nicht objektiv. Da gab es keine Objektivierung, sondern es war erstmal ein Gefühl, dass wir sind faul. Und wenn ich in die Arbeitswelt eintrete zum Beispiel und mein Vorgesetzter oder mein älterer Mitarbeiter macht genauso wenig wie ich und sagt, aber er hat früher viel gemacht, dann kann ich das erstmal gar nicht validieren, sondern ich glaube es oder glaube es nicht. Aber es ist zumindest, kommen da unterschiedliche Werte zusammen. Es wäre kontraintuitiv, dass Jüngere jetzt mehr machen, als sie müssen. Haben wir auch nicht gemacht an der Stelle. Also haben wir gesagt, okay, das müssen wir jetzt nochmal genauer aufgliedern und haben innerhalb der Stereotypenabfrage eine Validierungsabfrage gemacht und gesagt, was ist denn dir eigentlich wichtig in der Arbeit? So, was ist dir wichtig, was sind die Punkte, dann kamen eben diese Felder raus und siehe da, da gab es keine Unterschiede zwischen den Generationen. So, jetzt wird es noch komplizierter, weil das macht die größten Unterschiede. Wir haben jetzt hier zum Beispiel angenehmes Arbeitsklima, also wir wollen alle plötzlich ein angenehmes Arbeitsklima. Und das ist spannend, weil das ein Konzept ist, das wir vor 20 Jahren so nicht hatten. Als die Menschen in die Arbeit gingen, da war nicht Nummer 1, es soll angenehm sein. Es gab mal eine Zeit, wo die Leute froh waren, einen Job zu haben, pünktlich Arbeit zu bekommen, wie auch immer, aber nicht, dass es angenehm sein muss. Wenn man das nochmal, das haben wir auch gemacht, in qualitativen Interviews nochmal hinterfragt, was bedeutet ein angenehmes Arbeitsklima eigentlich für dich, dann geht es wieder auseinander. Für die Jüngeren ist ein angenehmes Arbeitsklima im Mittelpunkt stehen, wahrgenommen zu werden, positive Dinge zu machen, nicht unbedingt schwierige, sondern tatsächlich eben Dinge, die ich auch gut kann. Also nicht, ich reife an meinen Schwächen, sondern tatsächlich, ich zeige, was ich kann und dann gehe ich auch pünktlich heim. Während für die Älteren ein angenehmes Arbeitsklima ist, es wird nicht gelästert. Man spricht fair miteinander, man geht miteinander um, also ein Blick auf das Kollektiv. Da haben wir wieder eben diese Unterschiede. Also Sie merken, da steckt relativ viel dahinter. Man muss nur immer wieder weiterfragen. Allein durch Trendstudien kommen wir überhaupt nicht dahinter. Wir konnten feststellen, dass die Jüngeren sehr stark etwas unterliegen, und zwar, was wir Attitude-Behavior-Gap nennen. Das heißt, es wird etwas angekreuzt, das vielleicht auch sozial erwünscht ist. Siehe eben Social Media, trägt ja sehr stark in die soziale Erwünschtheit hinein. Aber dahinter steckt meistens kein Handlungskonzept. Also wenn ich jetzt Umfragen, vor allem auch bezogen auf die Nachhaltigkeit, wenn ich jetzt Junge fragen würde, würdest du Bioprodukten, zum Beispiel Lebensmittel, konventionellen vorziehen, würden die meisten Bioprodukte ankreuzen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Nur kein einziger Lebensmitteleinzelhändler würde das bestätigen, weil im Regal dann das Konventionelle dann doch günstiger ist. Also können wir aus dieser Zusage, ich würde Bioprodukte bevorzugen, überhaupt nichts ziehen, keine Schlüsse, gar nichts. Das heißt, wir müssen das immer und immer validieren. Das ist bei fast allen Studien bezogen auf die Generation Z. Dann haben wir festgestellt in der Meta-Analyse, wir haben über 70.000 Menschen dafür befragt, über 2 Jahre, dass sich die Geschlechter angleichen. Das ist ganz erstaunlich. Also wir haben Unterschiede, während bei den Älteren tatsächlich ein sehr diffuses Ankreuzverhalten ist, haben wir bei den Jüngeren sehr homogenes, also immer sehr ähnlich in der Meinung und auch ein Angleichen der Geschlechteranfolge. Das ist ganz spannend. Nicht in allen Feldern, aber in immer mehr Themenfeldern. So, das ist tatsächlich eben neu. Und jetzt schauen wir uns mal an, wieso das eigentlich alles so ist. Und das ist, glaube ich, ganz spannend, wenn wir uns jetzt mal zurückbegeben, 150 Jahre zurück, 1870, das sind jetzt Daten aus der Bundesrepublik. Deutschland, jetzt sind beschenkt die einen oder anderen, sagt, Hakko, das geht ja 150 Jahre zurück, aber das ist ontogenetisch nicht weit. Also wir haben immer noch ein Gehirn wie vor 250.000 Jahren. Wir haben, ja, seit 150.000 Jahren lebt der Mensch mit dem Hund zusammen und der macht immer nur Blitz, Platz, Sitz, Platz und aus. Ja, mehr hat sich dann in 150.000 Jahren nicht getan. Also da ist nicht so viel passiert. Wir haben etwa, nur von der Relation her, wir haben etwa 100.000 Jahre gebraucht, aus dem grimmig Schauen und Grunzen sowas wie eine Sprache zu entwickeln. Eine rudimentäre Sprache erstmal, die feinfühligere Sprache hat 50.000 Jahre weiter gebraucht. In manchen Regionen Bayern haben wir das einfach nicht eingesehen, damit zu machen. Alle anderen sind weiter. Und 40.000 Jahre später erst die ersten Höhlenmalereien, die eigentlich überhaupt nicht schön waren, für 40.000 Jahre. Heute sagen wir, wow, was die schon malen konnten, aber sorry, für 40.000 Jahre. Und deswegen sei es mir gegönnt, mal 150 Jahre zurückzugehen. Und vor 150 Jahren hatte man im Schnitt 4 bis 5 Geschwister, das ist eben so der Durchschnitt. Manche hatten 12, manche nur 3. Die Chance war aber unglaublich hoch, dass wir von den Geschwistern erzogen wurden in der damaligen Zeit. Zwischen 40 bis 60 Sekunden im Schnitt hat man errechnet, hat sich ein Vater für die Erziehung Zeit genommen pro Tag. Heute sind es über 1 Stunde. Ich schätze, das Abwatschen hat nicht länger gedauert oder wie auch immer. Aber man sieht, das ist indirekt proportional. Also ich habe immer weniger Kinder und es gibt einen immer größeren Fokus. Und das in so einer kurzen Spanne von 150 Jahren. Wir haben jetzt die vierfache Zeit, wo sich Väter für das Wickeln des Babys Zeit nehmen, wie noch vor 15 Jahren, damit wir mal das verstehen, was da für eine enorme Geschwindigkeit dahinter liegt. Und dann gab es plötzlich diesen Bruch. Und der Bruch ist der Beginn mit diesen ganzen Generationen, die wir heute haben. Das will ich mal kurz erklären, damit wir mal ein Verständnis haben, wie das denn funktioniert mit den Generationen, weil viele Umfragen tatsächlich einen Quatsch machen. Also wenn ich Jugendliche befrage und dann kommen Ergebnisse raus, die erstmal nur auf die Jugend referieren, hat das überhaupt nichts mit Generationen zu tun. Das kann einfach sein, dass heute 18-Jährige so sind und mit 28 ist das eben nicht mehr, weil man in der Jugend halt einfach anders ist. Das heißt, wenn Sie ein generationsspezifisches Merkmal abfragen, dann muss das stabil bleiben. Das muss die Person mit 30 und 40 auch haben. Sonst ist es kein Generationenmerkmal, sondern ein Jugendmerkmal. Und die erste Forschung, die es dazu gab, hat ein Herr Karl Mannheim gemacht. Und wie kam der da drauf? Also vor dem Ausbruch des Krieges war ja in Deutschland und Österreich verhältnismäßig lange kein Krieg davor. Aus der Zeit von damals, muss man dazu sagen. Das heißt, wir hatten auch jetzt eine Jugend, die plötzlich Krieg gar nicht kannte, sondern nur von Erzählungen der Eltern. Das war ja neu. Sonst war ja irgendwie jede Generation mal in so einem Krieg. Also das war neu. Und die ganzen König- und Kaiserhäuser waren ja in Europa irgendwie alle verwandt. Die sahen ja alle recht ähnlich aus. Vor allem der deutsche Kaiser mit dem russischen. Die waren alle mit dem britischen verwandt. Warum erzähle ich das? Weil die Leute damals kein Konzept vom Weltkrieg hatten. Die dachten tatsächlich, man ist ein paar Wochen zurück. Wir helfen jetzt Österreich und ein paar Wochen sind wir wieder zurück. So war die Denke. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, weil das sehr positiv konnotiert war. Man macht nämlich jetzt was fürs Vaterland und so weiter. Wir sind jetzt 15, 16 Jahre jung, sind männlich und dürfen eben nicht eingezogen. Wir werden nicht eingezogen, weil wir noch zu jung sind, aber unsere Eltern, Geschwister werden alle eingezogen. Die dürfen jetzt an die Front. Die kennen vielleicht noch vom Schulunterricht, so um 14 Tagen sind wir zurück, Weihnachten sind wir zurück, so war ja die Idee, man ist ja noch mit so Pickelhauben und was auch immer rein, man hat ja gar keine Vorstellung von B- und C-Waffen. Drei meiner Geschwister kommen jetzt, oder Brüder in dem Fall, kommen nicht wieder, die sind gestorben und der vierte, der kommt, hat posttraumatische Belastungsstörung, eine Diagnose, die damals noch, die gab es noch nicht, die ist Zitterkrankheit, war sozial extrem unerwünscht, weil wir ja den Krieg verloren haben, das heißt also jammer nicht drum und das möchte keiner hören, hatte eine enorme Auswirkung auf die 30er Jahre. Jene, die sagten, nie wieder Krieg, und welche, die sagten, zweite Chance. Und das Spannende war, dass quasi 5 Jahrgänge Altersunterschied einen völlig anderen Erlebnishorizont produziert haben. Und das fand ein Soziologe namens Karl Mannheim so spannend, dass der 1928 ein Essay darüber geschrieben hat und rückwärts betrachtet diese Generationeneinteilung gemacht hat, nur Männer betrachtet damals, dass man Frauen mit berücksichtigt, ist tatsächlich eher ein neueres Konzept. Und der hat eben diese 15-Jahres-Schritte genommen, die wir halt heute haben, so, die aber jetzt gefühlt erst vor 10 Jahren in die breite Masse kam, Generation XYZ. Als ich ein Jugendlicher war, wusste ich nicht, dass ich der Generation X angehöre, tatsächlich, weil dieses Konzept gab es da noch nicht, das kam übers Marketing dann rein und man hat dann halt einfach diese Schablone da genommen, ohne immer die Umgebung mit zu hinterfragen. Also müssen wir tatsächlich, wenn wir jetzt diese Einteilung machen, Generation XYZ, verlassen wir sehr stark den wissenschaftlichen Diskurs, das muss man an der Stelle sagen. Wir müssen die Kohorten anders definieren. Alle 15 Jahre ist quasi schon ein Stück unwissenschaftlich, aber es gibt Unterschiede und die Unterschiede sind ganz spannend und die Unterschiede zum Beispiel hier, die produzieren zum Beispiel einen ganz anderen Erlebnishorizont für alles, was betrifft, wenn viele Menschen oder extrem wenig Menschen auf bestimmte Dinge treffen. Also jetzt nehmen wir mal die Babyboomer, da sehen Sie schon, dass es gar nicht, dass es bricht, weil die werden immer eingeteilt 1950 bis 65. Der Babyboom war aber 69 vorbei, da wurde die Pille dann in Deutschland und Österreich verbreitet, also 68 in Amerika, 69 bei uns und ab dann gingen die Geburtenraten sehr stark nach unten und da sieht man schon, da passen schon die 15 Jahre nicht mehr, einfach nur am Rande. Aber wir schauen uns jetzt mal die Menschen, die hier groß geworden sind und die hier an, weil da ist der größte Bruch vom Verständnis auch her. Also es sind nämlich jene, die die Wirtschaft in Deutschland und Österreich sehr stark, auch in der Schweiz sehr stark vorangetrieben haben, die sogenannten Babyboomer, die sind in einer Zeit groß geworden, wo die Eltern ja noch sehr viele Tabuthemen hatten. Aber man konnte eben durch viel Arbeit auch viel wegmachen. Und in den 50ern ging die Wirtschaft vor allem in Deutschland sehr stark bergauf. Man hatte den 1 Million Käfer verkauft und man wollte da mitwischen. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, man hat sich damals in den 50ern beworben auf dem Arbeitsplatz, dann haben sich im Schnitt ungefähr 30 bis 40 weitere Menschen beworben. Das heißt, das Anschreiben sollte idealerweise keinen Rechtschreibfehler haben und pünktlich sein. So. Also auch Anschreiben mit richtigen Anschreibekopf. Und wenn da ein Rechtschreibfehler war, haben die Leute damals, das ist für die Jüngeren vielleicht gar nicht nachvollziehbar, aber es haben es nochmal geschrieben. Weil man hatte eben nur 3 oder 4 Treffer, wenn ich nicht irgendwie verwandt war mit irgendjemandem, der mich da hat reinbringen können. Ein Monat später habe ich dann ein Schreiben bekommen, und ich hätte mich jetzt heute beworben, dann habe ich Mitte Dezember ein Schreiben bekommen, dass ich mich Mitte Januar bewerben kann. So. Und das, was passiert, was Jüngere gar nicht mehr sich vorstellen können, man hat sich gefreut. Man hat sich tatsächlich gefreut, juhu, jetzt ist ja die Bewerberanzahl plötzlich überschaubar. Das sind ja jetzt nur noch 3 oder 4 im Vorstellungsgespräch und das war völlig neu für diese Menschen, mal so wenig Leute als Konkurrenten zu haben. Heute komplett anders. Heute haben wir ja schon erwähnt, dass die Bewerber sich, die Unternehmen sich bei mir bewerben. Also entscheide ich, ob ich überhaupt da mich bewerbe. Falsches Anschreiben, lad man dennoch ein. 8 Rechtschreibfehler, ja, wir haben ja niemand anders und so weiter. Also dadurch wird die Arbeit so krass entwertet, dass ich weiß ja, dass sie schlampig abgegeben haben, werde dennoch eingeladen, weil man hat ja niemand anders. Mir hat ein Unternehmer erzählt, dass sie 50 Euro zahlen pro Vorstellungsgespräch, wie ich das finde. Und dann sage ich, wie würden Sie das finden, wenn der Koch Ihnen 50 Euro für das Schnitzel zahlt, würden Sie das essen wollen? Nö. Also so ähnlich wirkt das. Also Sie müssen es ja nötig haben. Sowas würde ich alles nicht machen, weil sobald ich die Begehrlichkeit wegnehme, dann ist einfach das Ergebnis einfach nicht mehr schön. Und das ist genau das, was passiert. Man spricht ja von einer FOBO, Fear of Missing Out, und das, Fear of Better Option. Das ist genau das, was die Jüngeren jetzt erleben. Ich kann mir den Arbeitsplatz aussuchen. Er ist einfach komplett schon per se entwertet, weil ich kann auch ein schlampiges Anschreiben geben. Ich kann entscheiden, wann ich komme. Und viele Unternehmer haben jetzt gehört, zum Beispiel, man muss schnell sein. Also habe ich mich am Montag beworben, am Dienstag kriege ich schon die Zusage für Mittwoch Vorstellungsgespräch. Beziehungsweise Mittwoch kann ich nicht, da habe ich Yogakurs. Ich komme am Donnerstag, da kann auch die Mama mit. So, solche Dinge. Und das erlauben wir alles. Und gleichzeitig hinterfragen wir uns, warum die Jüngeren so sind. Die sind ungeduldiger, wir sind schneller geworden. Also das ist eben so dieses Spiel und das möchte ich mal kurz, da möchte ich mal kurz ein Experiment machen, damit wir verstehen, was da passiert. Weil damals war es ja so, ich habe ja zu allem Ja und Amen gesagt, Hauptsache kriegt die Stelle. Wenn mir der Arbeitgeber noch angeboten hat, ja, da könnte man so, nie, um Gottes Willen, um ja intrinsisch motiviert zu wirken, damit ich ja die Stelle bekomme, war man ja auch recht devot. So, dadurch habe ich die Arbeit anders kennengelernt und habe in der Regel innerhalb der Arbeit Karriere gemacht. Ja, und etwa 20% haben die Menschen verschwendet oder genutzt, um die Konkurrenz zu beobachten, um die eigene Karriere zu sichern. Irgendwann fühlte man sich unersetzbar, hat Wissen mystifiziert, hat keine Nachfolger aufgebaut. Das sind all die Folgen, die quasi aus diesem blinden Fleck herauskamen, immer aus der Masse herausgekommen zu sein oder mit Ellenbogen durchgegangen zu sein. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir würden jetzt alle zusammen zum Beispiel nach Mallorca fliegen. So. Es wird bezahlt, genau. Es wird hier wird jetzt einfach unser Urlaub bezahlt. Das heißt, wir dürfen jetzt uns aussuchen. Jetzt wissen wir, das wird bezahlt. Also steigen unsere Ansprüche. Und jetzt gehen wir so eine Liste durch, was das Hotel alles haben muss. Und es sind am Anfang 5 Sterne plus, Wellness und so weiter. Aber irgendwann kommen dann so Fillefans wie Schwimmen mit Delfinen, Ponyreiten und was auch immer. Wir geben diese Liste ab, gehen nach Bregenz zum Reiseanbieter und sagen, könntest du uns helfen, so eine Liste zusammenzustellen? Er sagt, ja, das mache ich und gibt uns am nächsten Tag einen Katalog mit 1000 Hotels. Was denken wir im ersten Moment? Der war keine Hilfe. Was denkt das Reisebüro? Warum seid ihr eigentlich jetzt so unzufrieden? Ich habe jetzt den ganzen Abend hier, habe auch das Maximum rausgeholt, habe doch eine riesen Auswahl, seid doch zufrieden, du hast doch jetzt so eine große Auswahl. Also wir merken schon, je größer die Auswahl, desto unangenehmer ist es eigentlich für uns, weil wir immer das Gefühl haben, nicht die beste Auswahl getroffen zu haben. Und so geht es auch den Jugendlichen. Etwa 20 Minuten braucht ein junger Mensch, um sich zu entscheiden, was er auf Netflix anschaut und ist Gott froh, dass Netflix vorschlägt, was er anzuschauen hat. Der Horrorsplatter würde zu 98% passen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, früher gab es ORF 1, ORF 2 und Sie hocken 20 Minuten davor, da wird doch jeder sagen, was ist denn da los? Das ist doch ineffizient. Und das ist aber permanent. Ich kann instant alles ziehen und dadurch ist auch instant alles entwertet. Und diese Übermasse ist halt einfach da. Und jetzt spüren wir mal das Spiel weiter. Jetzt haben wir uns, wie gehen wir denn jetzt vor? Wir schauen uns jetzt einfach Bewertungsportale an. Überall, wo jemand schlecht bewertet hat, da gehen wir nicht hin. Das heißt, wir entlehnen uns den unangenehmen Erfahrungswerten von anderen Menschen, weil wir auf keiner Sekunde irgendwas Unangenehmes wollen. Und da ist es wieder das Angenehme. Jetzt sind wir plötzlich auch so. Wir sind zwar nur im Privaten so und da fällt das gar nicht so auf, weil wir da einfach kurz reingehen, wieder rausgehen. In der Arbeit fällt es mehr auf, dass jetzt Jüngere kommen und das so bespielen, weil wir den gleichen Prozess machen und wir halt eine andere Vita haben. Aber theoretisch sind wir genauso. Wir passen uns auch immer wieder neu an, wenn die Umgebung sich verändert hat. Wenn wir auf die Färöerinseln Urlaub gemacht hätten, wären wir froh, hätten wir überhaupt ein Zimmer bekommen. Jetzt sind wir aber eben auf dieser Insel, wo es so viele gibt. Also es steigt unser Anspruch. Okay. Also wir gehen jetzt so durch, alle fliegen raus, die schlechte Bewertung gehabt haben. Wir kennen die Leute gar nicht, die das gemacht haben. Wir vertrauen denen aber, dass das ehrlich ist, weil die sagen mehr aus als das witzige TikTok-Video des Hotelbesitzers. Auch wenn das noch so lustig ist, da gehen wir nicht hin. Auch wenn noch so einen tollen Instagram-Account hat, das bringt uns gar nichts. Oder auch wenn noch so toll die Homepage ist, interessiert uns nicht. Der hat nur 2 Sterne auf Bewertungsportalen. Und es ist immer so lustig, wenn ich dann zu Unternehmen komme, die ein Vermögen ausgeben für Social Media und solche simplen Dinge gar nicht berücksichtigen. Und der Account dann auch noch so schlecht wirkt, dass ich denke, jetzt signalisierst du ja zusätzlich noch negative Informationen, die es ohne deinen Social-Media-Account gar nicht geben würde. Egal, machen halt viele. Wir haben uns jetzt entschieden auf Seite 27, weil das war das einzige Hotel, das eben keine schlechten Bewertungen hatte. Und jetzt ist hier irgendeiner im Raum, der gut Spanisch kann. Solche Leute hat man immer. Der hat dann jetzt gesehen, oder sie, dass im spanischen Bewertungsportal dieses Hotel, das wir ausgesucht haben, auf Seite 27, da nicht so gut bewertet ist und die waren vor Fake-Bewertungen. Das hat der Hotelbesitzer alles selber gemacht. Wir sagen sofort ab und nehmen jetzt das Hotel auf Seite 99. Jetzt ruft der Hotelbesitzer an und sagt, ihr seid ja ganz schön unverbindlich. So, also so kenne ich euch gar nicht. Also eine Zusage hält man doch ein. Genau das findet jetzt gerade statt in der Arbeitswelt oder wo auch immer. Man unterstellt den Jüngeren eine Unverbindlichkeit, ohne nachzuvollziehen, dass das für die gar keinen Sinn ergibt. verbindlich etwas einzuhalten. Das wäre ja mega ineffizient, weil ich würde ja mir dann ganz, ganz viele Optionen einfach verbauen in der Welt. Wir sind genauso, wenn wir diese Option haben. Aber wir haben, wie gesagt, nicht die Fantasie zum Beispiel in der Arbeit oder in all den anderen Dingen, wo das eben zu Buche schlägt. Seite 99. Wir fliegen jetzt hin. Und jetzt sagt ihr an der Rezeption, wir kommen abends an, wir fliegen jetzt, keine Ahnung, von Friedrichshafen dahin oder von Zürich fliegt man hier, gell, wahrscheinlich. Also wir kommen halt irgendwie an, genau. Jetzt sagt ihr an der Rezeption am Abend, bevor Sie jetzt einchecken, muss ich Ihnen noch sagen, die Ponyreiten ist nicht mehr, die Ponys sind alle tot. Jetzt ist doch das Erste, was wir denken, die sind doch nicht heute gestorben. Und jetzt ist plötzlich, obwohl wir das Just for Fun nur angekreuzt haben, das ganze Hotel entwertet. Plötzlich ist alles schlecht da drin. Das gibt es ja. Und schnell kommt die Dynamik, oh, ich hätte euch schon gern reiten sehen da drauf oder wie auch immer. Das wäre schnell passiert und jetzt ist plötzlich alles entwertet. Das ist so, auch wenn Unternehmen so mit diesem Obstkorb werben oder was auch immer und da ist dann eine faule Banane, ist halt plötzlich das ganze Hotel, ganze Unternehmen entwertet. Und solche Sachen finden halt statt. Jetzt kommt der Hotelbesitzer noch on top und sagt, ja, hier war vor 2 Tagen ein großer Sturm, die Zimmer mit Meerblick gibt es nicht mehr, ich habe aber so ein Ersatzhotel, da muss ich jetzt euch tatsächlich bitten, darüber zu gehen. Betten kommt man nicht rüber, es sind nur Ausziehcouches und ja, die Fenster sind dünner an der Autobahn, ist das okay? Was ist das Erste, was wir denken? Nein, ist nicht okay. Das kann man aber auf alles andere übersetzen. Leer sind keine Herrenjahre, nicht geschimpftes Lob genug, bei uns muss man auch mal schwimmen lernen, ja, man muss auch mal was Unangenehmes machen. Nein, das muss ich nicht, sobald ich eine Riesenauswahl habe. Und das ist genau das, was wir denken. Warum tun wir uns das an und gehen in dieses andere Hotel? Wir haben doch immer noch im Hinterkopf diese andere Auswahl. Und diese Auswahl ist, wie gesagt, im Konsumverhalten omnipräsent. Weil eben vieles da ist und jetzt eben wenig nachkamen und wir einfach das in den meisten Fällen nicht mehr berücksichtigt haben. Jetzt übernachten wir da dennoch, weil wir einfach, warum auch immer, irgendeiner hat ein Machtwort gesprochen, wir übernachten da. Was ist denn am nächsten Morgen, wenn wir den Hotelbesitzer sehen, das allererste, was wir wollen? Nicht nur eine Entschuldigung, sondern irgendeinen Voucher oder irgendwas, damit wir haben jetzt extrem gelitten und jetzt wollen wir auf jeden Fall in irgendeiner Form für unser Leiden eine Entschädigung. Und wenn der jetzt sagt, ich weiß gar nicht, was ihr habt, was soll denn das Ganze? Früher hatten wir gar keine anderen Hotelzimmer und die Leute waren auch zufrieden. Was ist das Erste, was wir denken? Was interessiert uns denn früher, wenn wir jetzt doch so eine große Auswahl haben? Und das passiert eben die ganze Zeit bei den Jüngern. Und jetzt merken Sie schon, mit unserer Vita und dem, was wir so erlebt haben, können wir gar nicht so gut die Jungen beurteilen, weil die einfach eine ganz andere Lebenswirklichkeit vorfinden, die wir Eltern aber kräftig dafür gesorgt haben, dass es die eben gibt. Das haben die Jüngeren sich ja gar nicht ausgesucht. Und so schaut es eben aus in ganz vielen Bereichen, dass ich politisch eigentlich gar nichts erreichen kann, auf dem Arbeitsmarkt sehr viel und so weiter. Und so hat sich halt sehr viel geändert. Erstmal nur, weil es weniger gibt. Der zweite ganz interessante Fakt, wir werden immer älter. Und dadurch, dass wir immer älter werden, sind wir andere Großeltern. Enkelkinder gern, aber nicht mehr 24/7. Donnerstag ist Enkelkindergarten. Ich glaube, doch meine dritte Frau jetzt. Die tanzt gern, wir haben einen Tanzkurs entdeckt und so weiter. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Ich bin auch noch fit. 65 ist halt kein Alter mehr. Ich habe einfach neue Hobbys entdeckt. Alles wunderbar. Wir haben weniger als 1% 3-Generationen-Häuser in der Dachregion. Das heißt, Eltern können einfach nicht mehr in der Automatik auf die Großeltern zurückgreifen, obwohl viele auch jetzt wieder in der Nähe wohnen der Eltern. Und das führt dazu, dass etwa 30% ihre Kinder krank in die Einrichtung bringen. Kindergarten, Grundschule und so weiter. 18% etwa schwerkrank, Durchfall und so weiter, Zäpfchen rein, ab in die Kita. Das ist schon seit einigen Jahren so, es ist einfach nicht anders machbar. Und das ist ganz spannend, weil wir jetzt so diesen Anstieg, was ich vorhin hatte, dass Kinder immer mehr im Fokus sind und wir ein immer größeres auch Überbehütungsverhalten haben mit einer gleichzeitigen extremen Vernachlässigung. Das ist ein ganz spannendes Phänomen und das ist einfach dafür da. Die Großeltern lassen sich aber heute nicht lumpen, das heißt an Keypoints, Geburtstag, Weihnachten, Einschulung, da wird ganz kräftig nachjustiert, am besten teurer als das der Eltern. Man fragt, was schenkt ihr, damit wir es auch ja toppen können, so machen das halt jetzt manche. Und jetzt stellen Sie einfach mal vor, Sie werden eingeschult, damit Sie das mal verstehen. Sie sind 7 Jahre jung, in Deutschland ist die Schultüte ungefähr 250 Euro wert im Durchschnitt. Sie werden eingeschult, kriegen die Schultüte, 250 Euro. Beide Großelternteile sind da. Es werden im Schnitt 150 Fotos von Ihnen gemacht, nur von diesem einen Tag. 12 Videos und Sie sind absolut im Mittelpunkt. Und irgendwann merken Sie, dass Ihr Kind sich gar nicht so sehr um die Klassenkameraden kümmert. Und dann sagen Sie irgendwann in der 2. Klasse, wäre schon ganz schön, wenn du dich auch mal um deine Mitschüler kümmerst. Und das ist ganz spannend, weil da kann man auch mal den Fehler suchen. Wenn man so ein Entree in das den Klassenverband aufmacht, dann kriege ich halt natürlich auch so eine Antwort. Das ist ein ganz normaler Fakt, etwa 20% der Kinder in der Bundesrepublik, und zwar in allen, Schularten werden in die Schule gefahren, also bis zum Abitur. Das ist mal in der Schweiz, haben sie das abgeschafft. Da müssen die Kinder tatsächlich in die Schule laufen. Und für die Eltern, die halt ängstlich sind, die kriegen da automatisch so eine Automatik-SMS. Kind kam an, an der Stelle. Genau. Das ist eben so eine Folge. Und dadurch haben wir jetzt plötzlich 5 Themen, die sich geändert haben. Also 5 Themenbefelder, die jetzt enorm auf unsere Jugend eben heute einzahlt. Das erste ist der gesellschaftliche Wandel. Wir werden immer älter, wenn wir Kinder kriegen. Also ungefähr 30,2 Jahre ist die Erstgebärende in der Dachregion. Und das heißt, ich bin erstmal 30 Jahre weg von meinem Kind und dadurch vielleicht sogar 60 Jahre die Großeltern oder 70 Jahre. Die Folge davon ist, dass ich gar nicht mehr auf die Tipps meiner Eltern hören kann, weil die einfach zu weit weg sind. Deren Lebenswirklichkeit ist einfach 50, 60, 70 Jahre zu weit weg von meinem Kind. Das heißt, die Tipps sind gar nicht mehr umgebungsadäquat. Das heißt, in Folge, auf wen höre ich? Bauchgefühl bin ich zu alt für, also werde ich kognitiv an die Sachen gehen. Und das passiert etwa 90%, das hat die Uni Zürich festgestellt, googeln alle Unwegsamkeiten ihrer Kinder. Und etwa 90%, die das machen, gehen davon aus, dass die Google-Treffer gar nicht stimmen müssen. So, also eine verunsicherte Elternschaft. Parallel ab 2010 haben wir in der Dachregion mehr Erwachsene, die keine Kinder haben, wie welche, die Kinder haben. Das heißt also noch Gleichaltrige, die es nicht nachvollziehen können, wie Kinder agieren. Ich, der es schon nicht mehr kann, auf meine Eltern kann ich nicht mehr schauen. Und jetzt hilft eben Google und man braucht ungefähr zwischen 4 bis 5 Minuten. Dann haben sie das maximal Negative ergoogelt, dass der Zeckenbiss das Kind tötet. Ungefähr 4 bis 5, genau. Auf TikTok brauchen sie ungefähr 12 bis 15 Minuten, wenn sie zum Beispiel sehr melancholisch sind, weil das eine sehr starke KI dahinter ist, die ohne Hashtag arbeitet, bis sie Suizidanweisungen kriegen oder Berichte von Selbstmord-Dingen. Etwa 15 Minuten. Google schafft es schon in 5 Minuten, weil der Algorithmus da halt eben, weil ich den selber direkt bespiele. So, einfach nur, wenn Sie es mal überlegen, 95 Minuten jeder Tag, wenn da so ein junger Mensch einfach mal schlecht drauf ist, dann, das ist wie bei LSD, wenn da einfach einer schlecht reingeht, kriegt einen Horrortrip. Das muss man alles mit berücksichtigen. Okay, jetzt schauen wir uns das mal an, weil die Eltern-Kind-Beziehung hat sich enorm verändert und das ist eben so eines dieser, das zweite Nomen, was ich beschrieben habe. Und zwar hier sehen Sie 2 Protagonistinnen, eine Mutter und eine Tochter. Sie versucht auszuschauen wie die Tochter. Sie findet toll das, was sie auf TikTok macht. Sie versteht gar nicht, warum sie das macht. Und sie versteht auch gar nicht, warum sie auf TikTok ist. Wenn wir vor jungen Menschen diese Vorträge halten, dann gibt es relativ viele, die uns dann tatsächlich im Vertrauen fragen, wie schaffe ich eigentlich meine Eltern ein Stück aus meinem Leben zu kriegen. Die rufen mich in der Arbeit 4-mal an. Das ist mir unangenehm. Ich will denen aber nicht vom Kopf stoßen, weil ich der einzige Freund bin anscheinend, den die haben. Das sagen tatsächlich die jungen Leute. Und das ist ganz spannend, weil wir mittlerweile auch Eltern in Vorlesungen sitzen haben. Also ein befreundeter Professor von mir hat mich mal gefragt, ob wir eine Studie aufbauen können, um die Eltern da quasi damit zu konfrontieren, dass sie eben in einer Vorlesung sitzen. Es gibt Professoren, die das nie sehen, es gibt welche, die das regelmäßig erleben. Wir sind hin, das war eine medizinische Fakultät, saß eine Mutter, aber nur da in der ersten Reihe, aber da waren wir schon da und dachten, jetzt interviewen wir die mal. Und dann sind wir dahin nach der Vorlesung. Das ist erstmal schwer, weil das ist ein NC-Fach, erstmal dahin zu kommen. Die könnte ja auch nicht Studentin sein oder einfach nur alt ausschauen oder was. Aber die hat es uns leicht gemacht. Sie hat gleich gesagt, nö, sie ist Fachärztin, alles gut. Sie hat sich jetzt heute halt den Tag freigenommen und sitzt halt hier mit drin. Und sage ich, ja, wieso? Ja, weil ihr Sohn hier studiert. Ich sage, super, dürft man mit dem auch sprechen? Nee, der ist ja nicht da. Ich sage, das habe ich jetzt nicht verstanden. Dann sagt sie, ja, der hat am Vortag ihr eine WhatsApp geschrieben, dass er feiern ist. Und sie gebeten quasi, ist eine wichtige Vorlesung, drin zu sitzen und mitzuschwingen. Genau. So, das hat die gemacht. Und jetzt sagt die mir, Einzelfall, Extremfall, können wir nicht stehen lassen. Das müssen wir mal untersuchen, ob das so ist. Man muss dazu sagen, Mediziner haben zu 48 bis 50% auch Eltern, die Mediziner sind. Also liegt die Chance hoch, dass sowas vielleicht nochmal vorkommt. Und haben Erst- und Zweitsemester befragt in der ganzen Region und haben feststellen können, dass das 23% machen. 23% der heutigen Medizinstudenten lernen mit ihren Eltern. In den anderen Fakultäten sind es 18%. Das war unsere andere Gruppe. Ganz spannend, das ist einfach ein völlig neues Studienkonzept. Klar, jetzt denkt jeder, oh, wenn mein Kind schlechte Noten hat, bin ich schuld. Ich habe das Ganze vorgestellt im Deutschen Chirurgenkongress in Hamburg Anfang des Jahres und der Hörsaal hat gelacht. Um Gottes Willen, was sind das für Studenten? Oh, da würde ich mich nicht operieren lassen und die ganzen Sprüche. Und da saß ein Junge mittendrin, deren Mutter oder seine Mutter war eine Vortragsrednerin nach mir. Und dann hat er gefragt, ob er auf die Bühne kann, weil ihn stört hier einiges. Und dann hat er relativ laut gesagt, da war es auch plötzlich ganz still. Also war wirklich still. Man kann ja auch nicht sagen, nee, ich ziehe meinen Film durch. Also ich sage, nee, komm mal rauf. Ich wusste auch nicht, was kommt. Dann kam der, nimmt das Mikro und sagt, er ist einer von diesen 23% und er ist Studiengangsbester. Was ist denn da so witzig dran? Und dann hat er noch so, danke Mama, wegen dir und so. Fand ich, das war das Komische an der Situation. Aber das Spannende war einfach, dass wir alle unterschiedliche Bilder im Kopf hatten. Wir hatten quasi so einen überbehüteten Jungen, wo die Mutter noch das Pausebrot in den Hörsaal bringt oder zum OP. Und er hatte so ein Duki-Hauser-Bild, dass er der Beste ist und die effizient beste Quelle nutzt. Und da gibt es jetzt kein richtig und falsch. Das ist einfach die Perspektive, ist eine völlig andere. Und aus seiner Sicht hat er ja psychologisch alles richtig gemacht. Er nimmt die beste Quelle, um beste Noten zu haben. So, und da merken wir, oh, wir müssen immer mehr diese Wertung rausnehmen und diese Phänomene immer mehr beschreiben und auch schauen, wo ist da unser Anteil dran. Wenn wir das denn so komisch finden, warum sorgen wir ganz kräftig dafür, dass das überhaupt stattfindet? Und wenn wir uns das mal anschauen, haben wir einfach einen enormen Anstieg an Helikopter- oder Intensiv-Parenting. Etwa jedes vierte bis sechste Kind erlebt eben Eltern, wo es sehr, sehr, sehr eng ist. Also etwa jeder 30. Junge in Deutschland wohnt noch, jeder 10. Junge mit 30 wohnt noch bei seinen Eltern zu Hause. Man studiert in der Regel jetzt in der Nähe der Eltern und so weiter und so fort. Und woher kommt es? Jetzt stellen Sie sich einfach mal vor, Sie werden jeden Tag in die Schule gefahren und kommen irgendwann mal zu spät. Dann ist für Sie nie irgendwie in Ihrem Kopf, dass Sie verantwortlich sind für ein Zu-spät-Kommen. Weil das sind ja per se die Eltern. Die Eltern haben dafür zu sorgen, dass ich aufstehe, dass ich angezogen bin, dass ich in die Schule komme und so weiter. Sie können gar nicht das Konzept, weil der Ablöseprozess ist dann am Klassenzimmer. Das heißt also, es gibt, und das passiert ja auch im Training, wenn ich mein Kind dahin fahre und so weiter, das heißt, es gibt immer weniger Räume, die Kinder selber gestalten dürfen oder auch müssen. Wenn ich früher zu spät kam, musste ich mich rechtfertigen. Ich muss dann zur Lehrerin sagen, Entschuldigung, weil ich habe zum Beispiel Hausaufgaben in der Früh gemacht. Und mal hat es geklappt, die Ausrede mal nicht, aber ich habe gelernt, dass ich die Umgebung mit bespielen darf oder kann. Und das lernen die Kinder nicht, das wird verunmöglicht durch diese Eltern. Und dadurch sind auch Dinge, die nicht funktionieren, wirken wie so eine erlernte Hilflosigkeit. Ich weiß nicht, kennen Sie das Konzept von Seligman? Der hat damals, das ist ein Konzept, wo der quasi auch Depressionen begründen wollte. Der hatte damals zwei Hunde in jeweils unterschiedlichen Käfigen gesperrt. Beide haben Stromschläge bekommen, in einem Käfig war es möglich, durch Bewegen zum Beispiel in die eine Ecke, dass die Stromschläge aufhören. Das war im Käfig Nummer 2 nicht möglich. Er hat die Hunde getauscht. Und der Hund, bei dem das nicht möglich war, der hat erst überhaupt gar keine Option für sich wahrgenommen. Der blieb einfach da. Der war einfach erlernte Hilflosigkeit, während der andere Hund permanent irgendwie versucht hat, irgendwas zu verändern. So, der hat es dann später nochmal mit Studenten gemacht, da halt mit unangenehmen Tönen, nicht mit Stromschlägen und mit Handheben und solche Dinge. Es war, ja, aber... Genau, und das, so müssen Sie sich das vorstellen. Das heißt, wenn die Umgebung nicht mehr funktioniert, dann ist erstmal die Umgebung schuld, nicht ich. Also es wird zunehmen, dass junge Menschen sagen, das konnte ich nicht, die Klausur war zu schwer. Das konnte ich nicht, das hat der Professor mir nicht gezeigt. Das konnte ich nicht, das hat der Ausbilder mir nicht gezeigt. Das konnte ich nicht, das hat mir gar keiner darauf hingewiesen. Das hatten wir auch bei uns selber im Institut. Wir hatten eine Psychologiestudentin im 6. Semester, die sollte für mich was kopieren. Ich hatte einen Geschäftsführer, der kam, mit dem wollte ich ein Gespräch machen, der war aber rechts im Allgäu, sagt mal Muhakli, ich weiß nicht, kennen Sie das? Jemand, der halt sehr walkhard ist und nicht gern spricht, genau. Und mit dem musste ich halt irgendwie dieses Papier durchgehen und der Smalltalk war halt unendlich lang dadurch. Und ich habe ihr gesagt, also die saß vis-à-vis bei uns im Institut gegenüber von dem Kopierer, ob sie das mal schnell kopieren kann, ohne zu berücksichtigen, ob die weiß, was ein Kopierer ist, mein Fehler. Ich ging in das Zimmer und gefühlt ist nichts passiert. Dann war der Kaffee vorbei, der Smalltalk war auch relativ, ja, war anokolut, das war kein cooler, also ich brauchte halt das Papier, damit das Gespräch weiterging. Ich bin rüber und da lag der Papierstapel immer noch da. Und dann frage ich sie, wieso hast du das nicht kopiert? Und dann sagt sie, was ist ein Kopierer? So. Und dann habe ich ihr das in dem Moment überhaupt nicht begriffen, was da, also das war für mich gar nicht real, dass das jemand nicht kannte, weil ich dachte, die müssen an der Uni auch Sachen kopieren. Habe ihr das erklärt, recht sarkastisch. Daraufhin hat sie gesagt, sie hat doch keinen Kopierer zu Hause, woher soll sie das kennen? Dann sage ich, das ist kein Gegenstand, den Menschen zu Hause haben. Dann habe ich erklärt, da ist nur ein Knopf und nur ein Fach und ein Papier und so. Ne? Fand sie nicht okay, das hätten wir ihr zeigen können. Also die Schuld war per se immer bei jemand anders. Und das Spannende war, bei uns im Institut laben noch andere Soziologen und Psychologen, die haben das beobachtet und gesagt, das Spannende eigentlich daran ist, dass wir noch nie jemand erklärt haben, wie Kopieren geht. Und die anderen davor, die Elternstudenten, sich halt einfach das abgeschaut haben, aus Interesse oder wie auch immer, die haben die Umgebung mit integriert quasi. Und das findet halt immer weniger statt. Übrigens kam sie dann 2 Stunden später in mein Zimmer, nachdem der dann weg war, und dann sagt sie, hat jetzt diesen Kyocera, hat es ein bisschen falsch ausgesprochen, überall gesucht. Und der hat nur 3 von 5 Sternen, es gibt mittlerweile viel bessere. So. Und das beschreibt die Gruppe, finde ich, ganz gut. Also, wir haben verschiedene Arten von Eltern. Wir haben auch Rettungshubschaubereltern, die kräftig dafür sorgen, dass die Frustrationstoleranz zurückgeht. Und wir haben Kampfhubschaubereltern mittlerweile und die agieren nicht im luftleeren Raum. Da wird ungemein auf alle möglichen Leute Druck ausgeübt, Hauptsache, dass mein Kind da ganz gut durchkommt, aufs Gymnasium oder wie auch immer. Und es findet halt nicht im luftleeren Raum statt, das steckt tatsächlich viele an und verunsichert auch viele Lehrer. Das war in der Befragung, in der Schweiz ist das Ganze nochmal ein Zacken krasser als jetzt in Österreich und in Deutschland. In Österreich sowieso das noch nicht ganz so schlimm wie bei uns, da kommt es 1-2 Jahre verzögert an der Stelle, aber das findet halt flächenmäßig statt. Und jetzt stellen Sie mal vor, das hat es vielleicht früher auch mal gegeben, alle 2-3 Jahre. Aber stellen Sie mal vor, Sie sind Lehrer und Sie haben jedes Jahr 3-4 solche Eltern. Wie das Sie verunsichert. Also es waren tatsächlich Lehrer, die uns berichtet haben, dass sie eine Anzeige bekommen haben, weil sie eine Strafaufgabe gegeben haben, die Klausur zu schwer war oder einfach solche Dinge. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass das sehr anstrengend ist. Wir haben mittlerweile auch einen ganz enormen Anstieg an sogenannten Rasenmähereltern. In der Schweiz sind die Curling-Eltern. Das sind Eltern, die im Vorfeld schon alles unterminieren. Es darf nichts Unangenehmes mehr stattfinden. Unangenehmes wird einfach weggemäht, damit mein Kind erst gar nicht stolpert. Etwa jedes 10. bis 6. Kind genießt so eine Elternschaft. Und irgendwann merken auch die Kinder, dass das die Eltern machen. Die kennen die. Oh, der Kindergarten hat einen schlechten Ruf. Oh, die Ausbildung oben, dem Spielplatz ist schon mal was passiert. Das ist überhaupt, wenn Sie auf den Spielplatz gehen, wir haben so eine Untersuchung gemacht, das sind mehr Erwachsene als Kinder. Das ist eigentlich ganz spannend. Ich weiß nicht, als Sie Kind waren, da waren Sie wahrscheinlich die Einzige auf dem Spielplatz. Das hat sich komplett geändert. Wir sind voller Ängste tatsächlich, obwohl die Welt viel sicherer geworden ist. Das ist ein ganz spannender, auch das ist indirekt proportional, hat was mit dem Alter und mit dem Wohlstand zu tun, in dem wir sind. Aber das ist eben so eine Folge. Und wir wissen das von Hochbegabten, dass sie eine höhere Vulnerabilität für Suizid haben oder für Depression, weil denen einfach alles so leicht fiel. Und die Kinder merken ja auch irgendwann, dass es ja die Eltern machen, nicht ich. Und dass es eigentlich ganz wenig Räume gibt, wo ich auf irgendwas stolz sein kann. Das ist eben das Thema. Und damit Sie mal sehen, wie sich das verändert hat, wir haben eine Generation Thinking Studie gemacht. Das heißt, wir haben die Kohorte der Z mit der Kohorte von Y verglichen. Wie haben wir das gemacht? Wir haben 16- bis 23-Jährige vor den Eintritt in der Arbeit verglichen, mit Daten, die 15 Jahre zurückliegen, auch vor den anderen Arbeit. Also die gleiche Rahmenbedingung, aber eben in der Vergangenheit. Nur so können Sie es machen. Sie können nicht 18-Jährige mit 28-Jährigen vergleichen. Das geht halt leider nicht. Und siehe da gab es eben 2 große Unterschiede. Familie und ein genügend Beruf für die Familie. Und dass Sie es nicht eigene Kinder kriegen, das sind immer noch die Eltern gemeint, ist doppelt so wichtig wie bei der Vorgängerkohorte. Und Einkommen und Arbeit als solches hat an Stellenwert sehr stark abgenommen. So, und um das mal zu verstehen, wir haben in unserer Elternbefragung haben uns sehr, sehr viele Eltern gesagt, dass ihre Kinder recht reflektiert sind auf die Frage, woran sie das ausmachen, kam immer wieder so ein Beispiel, dass meine Tochter jetzt als Beispiel sich vegan ernährt. So. Dann haben wir gefragt, was ist denn die Konsequenz daraus? Jo, jetzt essen wir alle in der Familie vegan. Das heißt, ich koche vegan. Das ist erstmal per se nichts dabei, aber stellen Sie sich einfach mal vor, was das eigentlich aussagt. Wenn ich das doch gut finde, wieso kam ich als Erwachsener nicht selber auf die Idee? Wieso musste mein Kind so eine Idee in die Familie bringen? Wieso kam ich nicht selber 16 Jahre auf die geniale Idee, mich vegan zu ernähren? Wieso musste das erst meine Tochter erklären? Das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen. Das heißt, es gibt immer mehr Räume, wo uns die Kinder erklären, was wir zu machen haben. Wir nehmen das dankbar an und loben unsere Kinder mit dieser enormen Bewunderung und verlassen dadurch tatsächlich unsere Vorbildsfunktion. Der Navigator, den übergeben wir den Kindern und plötzlich haben tatsächlich jüngere Menschen das Gefühl, einen höheren Reifegrad zu haben und in dem Moment haben sie den auch als ihre Eltern. So, das ist ein kompletter Rollentausch, der führt aber dazu, dass der Navigator verloren geht und Pädagogen konnten sogar feststellen, dass auch die Empathie reduziert wird. Das heißt, wir haben jetzt was ganz Krudes, die Moral steigt, also die Vorstellung von Moralwertigkeit steigt bei einer Reduktion der Empathie. So, und das findet halt momentan gerade statt. Das heißt, ich kann die Leute jetzt eben nicht meiner Meinung sind, gar nicht mehr nachvollziehen. Die sind außerhalb quasi des Kodex. Das ist ein ganz spannendes Phänomen, was wir haben. Und das ist nur einer von ganz, ganz vielen Beispielen. Ich glaube, da kennt jeder eben solche Beispiele, wo wir quasi so einen Rollentausch haben. Und das führt zum Phänomen, das Soziologen Neokonventionalismus nennen. Das heißt, also jetzt habe ich ja vorhin erklärt, dass eben diese 70 Stunden mit Sozialisierung der digitalen Welt dazu führt, dass wir sehr stark jetzt quasi da im sozial erwünschten Kontext agieren. Viele haben immer das Gefühl, man darf heute gar nichts mehr sagen, sie dürfen alles sagen, das interessiert halt den Algorithmus nicht. die anonyme Anti-Zucker-Gruppe, diese Daten kann ich nicht an Coca-Cola verkaufen. Also werde ich da einen Teufel tun und die Reichweite nicht hochjagen. Das ist einfach alles. Das sind einfach ganz andere Logiken. Das sind aber nicht, dass es da Meinungsmacher geht, sondern da geht es tatsächlich einfach nur um Daten, die verkauft werden. Aber jetzt findet es in der digitalen Welt statt. In der analogen Welt brechen jetzt auch noch die Eltern krass rein. So, und die zwingen ihre Kinder immer mehr in der Mitte der gauss-normaler Verteilung zu agieren. Und heute ist tatsächlich Masse kein Schimpfwort mehr. Als die meisten Eltern von heute in ihrer Jugend hatten sie extreme Abgrenzungstendenzen. Das heißt, da gab es bestimmte Musikbewegungen mit Gegenbewegungen. Man wollte alles sein, nur nicht so wie die Eltern. Und das verunmöglichen heute die Eltern. Also früher gab es Punks, Hip-Hopper, Skater, was auch immer. Man hat am Kleidercode erkannt, was jemand weht, was er isst, was er für Freunde hat und wen er hasst. Das ist heute gar nicht mehr möglich. Wir haben heute durch diesen Mainstream einfach einen enormen Druck in die Mitte. Und wenn heute ein Kind zu den Eltern geht, sagt, Mama, ich will ein Handy haben, alle anderen haben auch eins, dann sind es genau die gleichen Eltern, die früher sich so krass von den Eltern abgegrenzt haben, die früher gehört haben, wenn alle aus dem Fenster springen, machst du das auch, war immer schon blöd, aber das waren halt einfach solche Diskussionen. Sagen die heute, um Gottes Willen, bevor mein Kind ein Außenseiter wird, kaufe den schnell ein Handy. Und das ist ganz spannend, weil auf der einen Seite eine enorme Bewunderung ist, ich gebe meinem Kind einen höheren moralischen Kompass, gleichzeitig habe ich unglaublich viel Angst, dass das nicht quasi außerhalb des Mainstreams überhaupt noch überleben kann. Und mit dieser Ambiguität müssen die Kinder zurechtfinden. Das erstmal im Dialog mit den Eltern oder mit der Gesellschaft. Jetzt gehe ich noch in die soziale Medienwelt. Da müssen Sie sich so vorstellen, ich werde mein Leben lang gelobt für Mittelmäßigkeiten. Also zum Beispiel, dass ich plötzlich laufen kann, dass ich singen kann, springen. Das ist immer ein Video, das muss man der Oma zeigen, muss man da zeigen. Also es wird immer überlobt für Dinge, die eigentlich psychologisch gesehen völlig normal sind. Und in der digitalen Welt werde ich jeden Tag abgewatscht. Weniger Reichweite, weniger Likes, weniger Follower. Und das jeden Tag oder 70 Stunden eben in der Woche. Das ist schon ein Thema, das wir mit auf dem Schirm haben müssen. Etwa 42% der unter 14-Jährigen hat schon echte Vergewaltigung, echte Ermordung, echte Verstümmelung, echte Kriegserlebnisse aus Gaza oder aus der Ukraine oder was auch immer gesehen. Und das im behüteten Kinderzimmer nebenan. Das sind einfach solche Dinge, wo ich sage, ja, wenn ich meinem 10-Jährigen das Handy gebe, muss ich mich schon auch ein Stück damit beschäftigen, was damit alles machbar ist. Und das findet halt immer weniger statt. Genau. Und dadurch werden wir in Zukunft auch eine immer größere Geschwindigkeit kriegen von Unterschieden, weil die Technik einen immer größeren Einfluss einfach auf uns hat. Ich will noch ganz kurz ein Beispiel nennen. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind in Lustenau im Mittelalter, vor 1000 Jahren. Ich glaube, das kann man sich hier ganz gut vorstellen. Und wir sind Selbstversorger. Ja, wir sind Selbstversorger. Also ich komme auf dem Land. Also das finde ich eigentlich ganz sympathisch dann an der Stelle, dass man sich das vorstellen kann, wollte ich damit sagen. So. Also wir sind Selbstversorger, wir sind auf dem Bauernhof, unsere Eltern wohnen da, unsere Großeltern, unsere Cousine und zukünftige Ehefrau, alle wohnen auf diesem Hof. Wir haben Mais und so, gibt es noch gar keine Kartoffeln, sondern wir haben halt Rüben und da Ziege und so weiter. Und jetzt sagt uns die Großmutter, du musst die Ziege links rum streicheln, da gibt es mehr Milch. Und jetzt kommt der Vater, so ein Aberglaube, das ist ein Quatsch. Wen glauben wir? Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit der Großmutter, wenn die einigermaßen normal tickt, sage ich jetzt mal, der Großmutter. Weil die Großmutter 50, 60 Jahre mehr Lebenserfahrung in der gleichen Lebenswirklichkeit hatte. Das heißt, als die jung war, hatte die ja auch die gleichen Ziegen und alles vorgefunden. Das heißt, ihr Erfahrungswissen hat einen unfassbar hohen Qualitätsanteil, weil die Informationen von ihr einfach so wichtig sind, weil die ganz, ganz oft über 60 Jahre halt verifiziert worden sind. Und beim Vater sind es halt einfach weniger. Gehen wir mal heute in die heutige Welt. Wie unterschiedlich ist das Leben zu ihren Großeltern, als die in ihrem Leben waren, im Alter waren, heute? So enorm, dass wir mit den Geschichten von uns oder den Tipps gar nichts mehr anfangen könnten. Die sind überhaupt nicht mehr für uns handlungsrelevant. So enorm ist die Geschwindigkeit und tatsächlich berichten uns auch junge Menschen mit 30, dass sie 20-Jährige nicht mehr nachvollziehen können, im Humor, im Allem und so weiter. So enorm ist die Geschwindigkeit. Das muss man schon verstehen, um zu verstehen, was da auf uns zukommt. Und das ist eben enorm. Wir haben jetzt eben zwei unterschiedliche Kohorten. Einmal die analog geprägten, die eben eine Welt noch ohne Smartphone kannten und welche, für die das gar nicht mehr denkbar ist, die aber dann auch innerhalb digitaler Logiken auch denken. Um das mal zu sehen, wohin die Reise geht, wir hatten vor 19 Jahren noch 130 Exabyte Datenspeichervolumen weltweit. Mittlerweile haben wir 175.000. Einfach, das ist jetzt eine Nerdzahl, einfach, dass Sie es mal entabstrahieren. Stellen wir uns mal alle Bücher der Erde vor und nehmen diese, ja, es bleibt abstrakt, ich weiß, aber jetzt nehmen wir diese Vorstellung mal 5. So, und diese mal 5 Vorstellung des Abstrakten, alle Bücher dieser Erde, mal 175.000. Dann haben wir das Datenspeichervolumen. Oder in anderen Worten, die nächste Einheit ist Zettabyte. Ein Zettabyte entspricht der 1,5-fachen Menge aller Sandkörner dieser Erde. Und das Ganze mal 175. Und da sehen wir schon, dass diese digitale Welt natürlich eine ganz andere Affinität hat. Das ist ja ganz anders affizierend für junge Menschen als die analoge Welt und natürlich auch viel brachialer. Also mein Fernseher wusste nicht, was ich anschauen mag, und er wusste auch nicht, was ich in 20 Sekunden für ein Topping brauche, damit ich eine neue Hormonausschüttung bekomme. Das findet ja alles statt. Das ist schon nochmal eine andere Liga, auch beim Computerspielen, eine andere Liga. Der Super Nintendo wusste nicht, wann ich was wie spielen will, während die Algorithmen natürlich diese Daten alle haben, und das macht das Ganze eben so spannend. Am Thema. Aber am Ende eines Tages sind es die Durchschnittsdaten, die ein junger Mensch produziert. Jeden Tag. Da kann keiner sagen, wir sind faul. Und das führt mittlerweile jetzt auch zu neuronalen und hormonellen Veränderungen. Wir haben 10-fach größeren Abdruck im somatosensorischen Kortex des Daumens, weil ungefähr am Tag 178 Meter gescrollt wird. So. Zwischen 55 und 58 Minuten pro Tag nur dieser. Und das ist kein kognitiv anspruchsvoller Prozess. Das ist tatsächlich nur das, bringt nicht einmal was, um Feuerzeug zu bedienen. Aber es ist hier im somatosensorischen Kortex, das sind zwei Verbindungsbänder von der einen Schläfenseite zur anderen. Das soll jetzt ein Gehirn sein. Und da ist der Daumenabdruck von den Jüngeren mittlerweile 10-fach größer. Wir haben eine enorme Ausschüttung an Neurotransmittern, Hormonen, vor allem beim Nutzen eben von Social Media. Dafür sind wir gar nicht mehr gemacht. Wir sind auch gar nicht gemacht, 30.000 Follower zu haben oder jede Sekunde auf der ganzen Welt mitzubekommen, was gerade passiert. Dafür sind wir erstmal nicht gemacht. Und dahin geht eben die Reise. Im nächsten ICD-11 werden Internetspielsüchte mit aufgenommen. Also diese ganzen Internetstörungsbilder gibt es von Incel über Cybermobbing, Cybergrooming und so weiter. Das sind all die Dinge, die wir mit berücksichtigen müssen, die jetzt on top dazu kommen. Weil wir halt die Digitalisierung nicht nur aus Effizienzgründen nutzen, sondern vor allem aus Entertainmentgründen, ist das halt die Folge davon. Mittlerweile auch eine veränderte Entscheidungsfinden und eine emotionale Beziehung zur Technik. Die digitalen Freunde werden mehr gepflegt als die analogen. Das ist eben so ein Thema. Und jetzt haben wir halt einfach einen kompletten Bruch. In der Arbeit ist es so, ich kann mir die aussuchen, deswegen entscheidet sich nicht der Arbeitgeber für mich, sondern ich entscheide mich für den Arbeitgeber. Dadurch bin ich auch in dem Fall jetzt kein Arbeitnehmer mehr, sondern Kunde, König oder wie auch immer. Ich habe einfach eine andere Position. Und wenn man jetzt mit jüngeren Menschen, wenn man jetzt dieses Thema, was wir auch hatten, Politik und so weiter berücksichtigt, müssen wir immer die Eltern mitdenken, weil es einfach ein anderes Verhältnis mittlerweile ist. Wir müssen das Internet mitdenken, den soziodemografischen Wandel, wir kriegen wieder mehr Kinder, der steigt wieder, das wird in Folge, wird die Generation Z die kleinste bleiben und die enorme Geschwindigkeit, mit der wir konfrontiert werden, weil die Umgebung sich sehr stark verändert hat. Wir Menschen sind immer gleich, wir agieren ja immer gleich, aber die Umgebung hat sich verändert. Hätten wir schon gern mit dem Nachbarn geredet, hätte die Zeitung nichts geändert. Hätten wir gern mit dem Nachbarn geredet, hätte Social Media nichts geändert. Genau. Ich habe ein bisschen überzogen, gell? Danke. Ja. Ja. Ich danke. Ja.
Vielen Dank, Rüdiger, für diesen spannenden Vortrag. Nun darf ich alle bitten, in die Diskussionsrunde einzusteigen. Ich starte schon mal vorab mit einer Frage an dich, lieber Rüdiger. Du hast mehrere internationale Studien im europäischen Raum zur Generation Z gemacht. Gibt es hier Unterschiede in den verschiedensten Ländern?
Ja, wir haben schon zwischen Österreich und Deutschland, das ist schon ein großer Unterschied. In einigen Bereichen, wir haben auch Nord-Süd-Gefälle in Deutschland. Wir haben in Frankreich einen anderen soziodemografischen Wandel, da ist mehr so ein Stamm. Die haben eben nicht diesen Döner wie bei uns sozusagen. Man hat in Ländern wie Ruanda oder Zentralafrika ist Generation Z die meisten. Das ist genau umgekehrt wie eine Pyramide. In Pakistan ist es die Hälfte so und so weiter. Und das hat immer einen riesen Einfluss. Aber die digitale Bespielung ist weltweit die gleiche. Also TikTok funktioniert überall weltweit gleich. So, ne, diese Mechanismen, die da sind. Und das haben wir. Wir haben eine Homogenisierung weltweit, aber alles, was Arbeitsmarkt, Wohnung und so weiter betrifft, das ist immer noch sehr stark von soziodemografischen Thematiken abhängig.
Vielen Dank für die Beantwortung. Jetzt gebe ich gern das Wort ans Publikum weiter. Was habt ihr für Fragen an Rüdiger?
Haben wir alles gut erklärt? Wir? Das muss ich digital machen, gell? Dann kriegst du.
Gibt es keine Fragen soweit in dem Fall? Dann habe ich noch eine. Wir haben nämlich bereits im Vorfeld zum Vortrag einen Podcast zusammen aufgenommen, in dem du Fragen insbesondere für Personaler und Führungskräfte beantwortet hast. Eine davon war, wie kann man die Generation Z an das eigene Unternehmen binden und was braucht es für eine langfristige Motivation?
Also die Jungen beschreiben, dass Ältere oft zu brachial wirken, wenn sie zu harsch mit der Kritik kommen. So, das ist ja das erste Mal, dass ich was machen muss, pünktlich kommen und so weiter und so fort. Um das mal zu verstehen, also wir haben für ein produzierendes Unternehmen, die hat eine hohe Abbrecherquote in der Ausbildung, und zwar immer so wie in der Probezeit, und die machen aber schon ganz viele Konzepte, auch viele moderne Konzepte, und haben die gefragt, ob wir das mal untersuchen können. Wir sind hin, haben mit den Ausbildern gesprochen, die haben alles richtig gemacht, so, das war weniger ergiebig, und dann haben wir mit den Jungen gesprochen, und dann kamen immer wieder zwei Punkte zum Vorschein: fehlende Wertschätzung und schlechte Kommunikation. So, und auf die Frage, was ist denn eine fehlende Wertschätzung oder schlechte Kommunikation, das war ganz spannend, dann sagte er, ja, stellen Sie mal vor, ich kam die erste Woche pünktlich und das hat niemanden interessiert. Am dritten Tag habe ich eine Viertelstunde länger gemacht, am vierten gab es kein Lob dafür. So, und jetzt stellen wir uns mal das Hotel nochmal vor. Wir haben jetzt in diesem Nebenhaus übernachtet und kriegen nichts dafür. Warum müssen wir das machen? So, das muss man halt einfach lernen, und da muss man, das heißt jetzt nicht, es geht gar nicht darum, jetzt die Jungen zu loben, dass sie pünktlich sind, sondern es geht um das Thema, wahrgenommen zu werden, weil ich mich ja fürs Unternehmen entschieden habe, nicht umgekehrt. Dadurch möchte ich auch ein Gefühl vom Maximum, dass ich das Richtige gemacht habe. Ich habe immer diese Fear of Better Option, ich habe immer diese Optionsdepression, und ich hätte schon gern das Gefühl, dass ich mich absolut für den Richtigen entschieden habe, plus dieses angenehme Arbeitsklima. Und wenn ich jetzt wahrgenommen werde, dass ein Vorgesetzter, der mich in Anführungszeichen in die Familie integriert, dann, und gleich von vornherein, ohne wie es früher war, jetzt muss der Neue muss jetzt erstmal die niedrigen Arbeiten machen, ja, so war es ja früher so, das darf ich halt heute nicht mehr machen. Das heißt, wir müssen den Einstieg so angenehm wie möglich machen und dann peu und peu diese Forderung kriegen, weil die eben mit einer anderen Bespielung kommen. Und dann ist es möglich. Das heißt, wir müssen eine Brücke bauen ins Unternehmen, und wenn wir das vernünftig machen, dann binden wir die relativ gut ans Unternehmen, weil das nicht mehr vergleichbar ist. Wenn ich jetzt immer diese ganze Peripherie, ja, dem musst du ein Tablet schenken, dann musst du das machen, das ist vergleichbar, da kann ich jedes Unternehmen vergleichen. Dann bei einem kriegst du ein iPad, bei einem das, und plötzlich geht es nicht mehr um den Kern der Arbeit, sondern immer um die Peripherie. Das würde ich nie machen, sondern ich muss die Leute in die Arbeit bringen, an den Vorgesetzten binden, das sollte idealerweise auch das Vorstellungsgespräch und die Einarbeitung machen. Und die Jungen haben gesagt, eine ideale Einarbeitung ist tatsächlich, dass man sich an das hält, was man vorgegeben hat. Ganz steif. Also, dass der wirklich um 9 Uhr da ist, mich in Anführungszeichen jetzt mal bildlich gesprochen an die Hand nimmt, mich da einführt und das ein bisschen angenehmer macht. Und dann schaffe ich tatsächlich eine Nichtvergleichbarkeit. Und dann bleiben die in der Regel. Das bedeutet, also falls ihr Führungskräfte sind, alles, was sie mal gehört haben in Seminaren, müssen sie halt jetzt anwenden. Ja.
Ja. Ja. Ja, bitte.
Ist die Generation Z auch auf der Suche nach einem Sinn des Lebens?
Das wird immer. Das wurde ja denen ein Stück genommen. Also, weil wir auch, die Freizeit ist ganz wichtig, aber in der Freizeit findet ja keine progressive Bespielung statt, dass die jetzt einen super Sport machen, dann noch 5 Fremdsprachen, sondern in der Regel gibt es schon viele, die chillen, das muss man schon sagen. Und jetzt chill ich in der Arbeit, jetzt chill ich in der Freizeit, das ist ja schon, das kann ja zu einer Antriebsarmut führen, das muss man schon mal sehen. Also das müssen wir schon ein Stück kritischer sehen, als es tatsächlich oft jetzt gemacht wird in der Diskussion. Und wenn wir jetzt sagen, die Jüngeren haben einen Sinn, dann hätten wir ja alle sinnlos gearbeitet so an der Stelle. Und auch komisch, wenn man jetzt den Jungen unterstellt, die immer pünktlich in den Feierabend gehen und Arbeit gar nicht mehr als Gesamtkonzept sehen, dass jetzt plötzlich für die Sinn wichtig ist. Das muss ich mal übersetzen. Also ich bin Psychologe 24/7, sogar am Wochenende. Das sind Jüngere nicht. Die sind bis 17 Uhr Psychologe, danach sind sie wieder Max Mustermann. Und wenn ich jetzt sage, Sinn ist so wichtig, wieso legen sie dann diesen Sinn um 17 Uhr ab, zum Beispiel? Das wäre jetzt ein Widerspruch an der Stelle. Aber keiner will was eine unsinnige Arbeit machen. Wir hatten nur früher gar nicht die Optionen nach so einer Thematik überhaupt an der Stelle.
Ja. Vielen Dank. Gibt es sonst noch weitere Fragen?
Wie viel, würden Sie sagen, weiß man über die Generation Alpha, die gerade läuft?
Also haben wir gemacht. Wir haben 22.000 Kinder beurteilen lassen über die Experten, und das sind die Kindergärtner und Erzieher. Also über die haben wir das gemacht und haben daraus errechnet, was wahrscheinlich sich nicht verändern wird. Die Technik wird mehr werden. Wir haben abgefragt, wie viel da zum Beispiel jetzt schon am Handy sind, wie viel schon eigenes Handy haben in dem Alter und so weiter und so fort. Und haben daraus quasi eine Studie generiert. Ja. Also vieles, was sich jetzt beschrieben hat, nimmt zu. Die Überbehütung wird zunehmen der Eltern, das wird zunehmen. Eine extremere Erziehung, also Kinder werden entweder wie Erwachsene behandelt oder wie Kleinkinder, oder es wird auf jeden Fall immer kruder, was natürlich dann für alle eine immer größere Herausforderung wird. Sie müssen sich so vorstellen, uns haben Erzieher berichtet, dass Vierjährige entscheiden dürfen, was sie anziehen, wo es in Urlaub geht und wie das Kinderzimmer ausschaut, Vierjährige. So, jetzt muss man wissen, dass Antworten von Vierjährigen randomisiert sind. Ich frage Wischen nach Italien oder nach Frankreich. Der sagt mir Frankreich, 5 Minuten später sagt er Italien. So, und dennoch sieht man dann in Italien am Strand, wie viele Eltern dann mit dem Kind schimpfen, ja, du wolltest doch hierher, jetzt sei doch zufrieden. Und gar nicht verstehen, dass sie jetzt einfach die Entscheidung dem Kind übertragen haben, und das ist unfassbar anstrengend für Kinder. Und da sehen wir, dass sowas zunimmt an solchen Dingen. So. Wir werden wahrscheinlich auch diese ganzen Generationeneinteilungen viel kürzer haben, weil der technische Einfluss immer enormer ist. Etwa 75% der Kinder im Kindergarten schauen schon 30 Minuten auf den Devices der Eltern täglich irgendwas an und bespielen damit schon ganz krass den Algorithmus. Also das wird auf jeden Fall alles zunehmen. Ja.
In den letzten Jahren gibt es immer mehr so Untersuchungen, so wie Sie es machen, in die Einteilung dieser Klassen, wie sie sich unterscheiden. Ja. Auf der anderen Seite gibt es die Gegenströmung, wo man sagt, na, eigentlich darf man ja nicht mehr sagen, was den einen vom anderen unterscheidet. Also ob jetzt welche Religion er angehört, welchem Sex er angehört, welche Herkunft er hat, darf man ja gar nicht mehr sagen. Und darum kommt es immer mehr auf, dass man über ein Schubladendenken diskutiert. Und dass man sagt, diese ganzen Untersuchungen, die sie da machen, das ist sowieso unfair und das passt sowieso nicht und das ist eben eine Schublade. Mhm. Und darum ist schon die Frage, wie werden sie mit diesem Thema konfrontiert, dass man sagt, ja, diese ganzen Untersuchungen sind eh Käse.
Also alles kann eine Käse sein, gell? Also eine Schublade ist es, wenn ich eine Zuschreibung mache, aber wenn ich die Umgebung beurteile, dann ist es keine Zuschreibung. Also wir haben ja immer noch innerhalb dieser Umgebung, die sich verändert hat, eine enorme Individualisierung. Verstehen Sie, wenn ich das Individuelle rausnehme, dann ist es eine Stereotypisierung. Sie müssen sich vorstellen, wenn ich jetzt in der DDR sozialisiert wurde, habe ich eine andere Bespielung gehabt wie in Westdeutschland. Dennoch waren beide Kohorten sehr individuell an der Stelle und hatten eine andere Möglichkeit. Ich kann jetzt quasi keine Rückschlüsse aufs Individuum machen. Ich kann jetzt nicht sagen, Max Mustermann ist so, weil er Generation Z ist. Ich kann nur sagen, Max Mustermann hat in seiner Vita mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein Handy gehabt und das und das und das. Das kann ich machen, so rum. Andersrum nicht. Andersrum nicht. Auf keinen Fall. Ja.
Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Ja, bitte.
Da hinten schon. Kennst du wieder da vorne? So,
Sie haben jetzt doch einige kritische Bemerkungen gemacht, auch was die Generation Z betrifft. Wagen Sie eine Prognose, wird sich dieser wirtschaftliche Erfolg, der gerade im Dachraum seit Jahrzehnten führend, wo wir führend sind, mit dieser Generation so weiterführen lassen?
Sind wir denn noch so führend?
Ja, wir in Vorarlberg zumindest schon. Okay.
Naja, also wenn wir das mal weiterspinnen, also wenn die Jüngeren den gleichen Wohlstand wollen wie jetzt die den Arbeitsmarkt verlassen, müssten die theoretisch doppelt so viel arbeiten, und das sehe ich nicht an der Stelle. Also es wird in irgendeiner Form, muss sich da irgendwas umstellen. Das wird eine krasse Disruption geben müssen an der Stelle, so wenn wir ehrlich sind. Aber auch spannend, da sind wir wieder bei der Generation Alpha, etwa 60% der Jobs, die heutige Grundschulkinder mal haben werden, gibt es noch gar nicht. So. Und nächstes Jahr werden wir die 100-fache Möglichkeit von ChatGPT haben. Und vor einem Jahr wusste noch keiner, was ChatGPT ist. Wir wissen jetzt schon, dass 30% der Bachelorarbeit mit ChatGPT geschrieben werden. 50% der Papers von Professuren werden mit ChatGPT geschrieben. Und das sehen wir mal. Und vor einem Jahr kannte es noch keiner. Wie enorm schnell sowas geht an der Stelle. Und vielleicht kann die KI viel ausgleichen, das wollte ich damit sagen. Und wir verstauben dann halt den Computer oder den Roboter. Ja. Genau, wieder da vorne. Nein, das muss schon laufen.
Macht es Sinn, Marketingmaßnahmen an die Generation Sets, also macht es Sinn, wenn man die ältere Generation erreichen möchte, die Generation Sets bespielen, weil sie ja so viel Einfluss auf die Eltern haben und die ja zurück zum Beispiel vom Veganismus, dass sie dann einfach auch das übernehmen, weil die Kinder sagen, dass es cool ist?
Ja, also was Sinn macht es, wenn ich jetzt Jüngere bekommen werde? Also uns haben die Jüngeren immer wieder gesagt, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt, dass sie nicht wollen, dass der zukünftige Arbeitgeber witzige TikTok-Videos macht. Das finden die sass, so würden die es jetzt nennen. Aber es macht Sinn, zum Beispiel Facebook oder eBay-Kleinanzeigen haben viele Unternehmen gesagt, da kriege ich dann immer die Eltern und kann dann für Tag der offenen Tür werben auf eBay-Kleinanzeigen und auf Facebook die Großeltern. So würde das Sinn machen. Wenn ich Werbung schalten möchte für die Jüngeren und ich möchte es irgendwie so machen, würde ich immer die Jüngeren fragen. Wir haben da zu viele Übersetzungsfehler. Ich würde immer die Jüngeren fragen, was findest du gut oder wie findest du gut. Ich würde jetzt nicht einen 50-jährigen Marketing-Typen fragen, was 18-Jährige möchten. Die Zeiten sind vorbei. Da würde ich tatsächlich den 18-Jährigen einfach fragen. So. Genau. Ja, genau. Wir warten dann wieder, bis er hinten ist.
Also wenn man die ältere Generation eigentlich wirklich erreichen möchte, macht es Sinn, die Jüngeren zu beeinflussen, damit sie die Entscheidung erreichen.
Wir hatten eine Wahlumfrage mal gemacht und tatsächlich war das vor 5 Jahren so, dass viele 16-Jährige, die bei uns nicht wählen durften, die Eltern gebeten haben, zum Beispiel jetzt Grün zu wählen als Beispiel. Und das gab es und das war neu, weil wir sonst zum Beispiel in Bayern immer hatten, man hat das gewählt, was der Großvater gewählt hat, so auf die Art. Und plötzlich so eine Umkehr, das ist aber weg. Das haben wir jetzt nicht mehr an der Stelle. So, das hat sich sehr stark auch wieder geändert. So.
Danke.
Gerne.
Warum ist das wieder weg?
Weil die Nachhaltigkeit ein Riesenvorurteil ist über die Jüngeren. Die Jüngeren sind nicht nachhaltig. Wir haben zum Beispiel in der Dachregion nur etwa 10%, die sich zum Beispiel zur Friday for Future sehen, 90% gar nicht. So, die meisten AfD-Wähler in Bayern zum Beispiel waren Generation Z. Bei der Bundeswahl waren es 30%, die FDP gewählt haben als Beispiel. Das ist halt auch ein Vorurteil, was die Eltern über die Jüngeren haben. Man sieht gar nicht, dass wir insgesamt in der Dachregion alle nachhaltiger jetzt geworden sind. Das ist ein gesellschaftlicher Wandel, den man aber plötzlich auf eine ganz kleine Minderheit projiziert hat, die sehr laut ist. So ungefähr muss man sehen. Und dieser Hype ist halt einfach durch, kommt wieder ein neuer Hype. Hypes werden auch immer schneller durch die digitale Welt. Auch zum Beispiel sehen wir das bei TikTok-Trends, die sehr schnell viral gehen, aber auch sehr schnell wieder weggehen. Und das ist auch eine Folge von der Social-Media-Bespielung und der Wohlstand. Das kann sich halt jeder alles sofort leisten. Wir haben im mittleren Segment ja eine unglaubliche Sättigung. Das heißt, dass ich komme ja auch auf dem Arbeitsmarkt, das ändert sich ja gar nicht mehr viel. Ich kann nur so kein Haus und sowas, das kann ich mir alles nicht mehr leisten. Ein Haus, ein teures Auto, aber im mittleren Segment bin ich komplett gesättigt. Da wird die Arbeit nicht mehr so viel ändern oder. Und wenn jetzt ein Trend kommt, wie eine teure Uhr oder irgendwas, kann sie die erstmal jeder leisten. Und das war früher halt nicht der Fall und darum sind die Trends haben sie viel länger gehalten. So. Und das geht auch mit nachhaltiger, mit den ganzen anderen Dingen.
Vielen Dank für den super Austausch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nun zum gemütlichen Teil des Abends über und nutzen die Zeit zur Vernetzung. Vielen Dank nochmal an dich, Rüdiger. Es war ein sehr interessanter und informativer Abend. Bitte bedient euch am Buffet. Wir freuen uns, Sie bei den nächsten Innovation Nights im Jahr 2024 wieder begrüßen zu dürfen. Jetzt wünsche ich noch im Namen des ganzen Organisationsteams einen schönen Ausklang und eine sichere Heimreise. Vielen Dank.